Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zur zweiten Folge unseres Podcasts Neues Lernen. Und gleich zu Beginn einen ganz lieben Dank an alle ZuhörerInnen der ersten Folge. Wir haben so ein überwältigend positives Feedback bekommen. Wir sind immer noch ganz begeistert.
Heute senden wir eine Spezialfolge von der Zukunft Personal Nord, wo wir ein Podium hatten zum Thema Re- und Upskilling. Wie gelingt der Wandel in der Arbeitswelt?
Mit dabei war meine liebe Kollegin Julia Senner mit der Leidenschaft fürs Lernen.
Und meine Chefin mit dem besonderen Namen Christina Enderle da Silva.
Danke, Julia. Und schon wieder hast du mich Chefin genannt. Und weil Chefsache jetzt Teamarbeit heißt, musst du jetzt leider weiterführen.
Das mache ich sehr gerne, weil letztes Mal wurde ich mit einer Frage überrascht. Jetzt mache ich es einfach mal umgekehrt. Hey, aber ich mache es ganz einfach. Christina, wie war denn für dich das Podium?
Super spannend. Punkt.
Das ging aber flott. Warum war es denn so spannend für dich?
Weil wir zwei super Gäste eingeladen hatten, die wirklich nicht an der Oberfläche geblieben sind, weil sie zu allen Themen, über die wir gesprochen haben, auch wirklich Beispiele genannt haben, sodass es super plastisch wurde, wie sie tatsächlich in der Personalentwicklung vorgehen.
Für mich war es ja das erste Podium und es hat mich total beruhigt zu wissen, dass da zwei GesprächspartnerInnen sitzen, die wirklich was zu sagen haben.
Und total beruhigend, dass ich auch daneben saß, oder?
Aber wirklich. Aber im Ernst, das war ein total gutes Podium, eine Spitzendiskussion und eine mega entspannte Atmosphäre.
Ja, ihr seid vielleicht mega entspannt gewesen, aber ich fand es irgendwie schwierig auf diesem Riesensessel. Da bin ich immer so runtergerutscht, so ganz außen auf meinem Platz.
Ja, ich habe das ja nicht so richtig gesehen, weil du hinter mir saßt. Wen ich aber gesehen habe, waren unsere beiden Gäste. Und rechts außen, da saß Stefanie Hirte. Sie ist seit mehr als 10 Jahren Bereichsleiterin HR Marketing und Organisationsentwicklung bei Otto. In dieser Position treibt sie Kulturentwicklungsprojekte und Organisationsveränderungen sowie die Themen Aus- und Weiterbildung und Employer Branding voran. Als Betriebswirtin hat sie ihren Weg bei Otto im klassischen Marketing gestartet und kam dann über das HR Marketing in den Personalbereich. Für sie war die Zukunft Personal ein Heimspiel, denn sie lebt mit ihrer Familie und Hund im Hamburger Alstertal.
Wir kommen ja als klassischer Händler daher und sind jetzt Plattform geworden. Das ist ein sehr, sehr großer Change im Denken und im Handeln in unserer Organisation. Und deswegen haben wir vor 1,5 Jahren darauf nochmal ein Projekt gesetzt, was sehr, sehr transparent die Veränderung für die Mitarbeiter zum Ausdruck gebracht hat. Und wo dann auch dieses Thema Re- und Upskilling im Rahmen dieses Projektes eine Rolle gespielt hat. Also die Change- und Organisationsentwicklungsveränderung haben wir dann verbunden mit dem Thema Lernen.
Ja, und etwas weiter angereist war Ralf Linde, Chief Learning Officer der Volkswagen Group. Er stieg 1990 als Trainer in den Bereich Management, Training und Organisationsentwicklung der Audi AG ein und wurde dann Geschäftsführer der Audi Akademie. Seit 2013 ist er Leiter der Volkswagen Group Academy, in der die Aus- und Weiterbildung des Konzerns gebündelt wird. Daneben ist er verantwortlich für das Thema Unternehmenskultur bei VW. Zudem ist Ralf Linde Präsident der Softwarehochschule 42 Wolfsburg und Berlin.
Der Change betrifft im Grunde, glaube ich, unsere Branche zutiefst. Auch in den Grundannahmen, die wir haben. Also eine Grundannahme, die ich völlig falsch finde, steckt in der Frage, wie nehmen wir die Menschen eigentlich mit auf diesen Change? Weil in dieser Frage, wie nehmen wir die Menschen mit, steckt schon drin, dass da einer ist, der zu doof ist, den Weg selber zu erkennen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir, anstatt die Menschen zu steuern, Welten eröffnen müssen, wo Menschen sehen, welche Chancen sie haben, sich wohin zu entwickeln. Mhm. Dass wir auf die selbstorganisierte und selbstmotivierte Form der Weiterentwicklung und des Weiterkommens setzen.
Und damit steigen wir jetzt direkt ins Gespräch ein. Für euch, liebe ZuhörerInnen, wir haben die ganzen Begrüßungsformeln auf dem Podium rausgeschnitten, sodass wir jetzt gleich zum Thema kommen.
Zu Beginn wollten wir von beiden erstmal wissen, was genau hinter dem Wandel in der Arbeitswelt bei VW und Otto steckt.
Gespräch.
Wie ist das denn, Herr Linde? Transformation, ist das inzwischen wirklich so eine inhaltsleere Worthülse oder ist das für Sie wirklich noch ein kraftvolles Wort? Und was genau steckt denn jetzt bei VW an der Transformation dahinter? Was genau verstehen Sie darunter?
Also für mich ist das beides. Für mich ist das an vielen Stellen eine völlig inhaltslose Worthülse, weil viele Menschen gar nicht wissen, was mit Transformation gemeint ist. Und ich schlimm finde, dass wir manchmal über Transformation reden und alle was völlig Unterschiedliches denken. Das ist so wie mit agilem Training. Ja, also alle denken, Agilität macht alles viel schneller und ist irgendwie total cool, weil es irgendwie so unkompliziert geht, bis die Leute dann hören, dass man da auch weniger Hierarchie braucht und Hierarchien weniger mitbestimmen können, dann finden die Agilität plötzlich ganz anders. Und aber irgendwie benutzen wir alle die gleichen Worte und meinen was Verschiedenes. Also insofern zum Teil eine leere Hülse. Zum Teil aber super konkret. Also bei Volkswagen wandelt sich das ganze Thema Ottomotor in Richtung Elektromotor. Wir bauen Zellfabriken auf und lernen gerade Chemie und Batterietechnologie. Wir lernen Zellen zu bauen. Wir verlernen, was im Übrigen für uns fast noch schwerer ist, als das Neue dazuzulernen. Wir verlernen alles, was mit Getriebe, mit Motor und solchen Dingen zu tun hat. Wir lernen ganz neue Software in extremer Art und Weise, weil unsere Autos demnächst voll sind mit Software, sind sie heute schon, aber das wird noch sehr viel stärker so sein. Das autonome Fahren braucht völlig neue Fähigkeiten und nicht zuletzt brauchen wir eine völlig andere Form, sozial miteinander zu arbeiten. Wir kämpfen sehr darum, das alte hierarchische und machtstrukturierte Denken abzulegen, um zu schnelleren Entscheidungen zu kommen, um Mitarbeiter anders zu Entscheidungen kommen zu lassen. Also für uns ist das ein Riesen-Change und der ist oft mit klaren Worten belegt, manchmal ist er aber auch nur eine Hülse.
Frau Hirte, jetzt an Sie. Wir haben gehört, die Transformation natürlich bei einem Automobilhersteller hat klare Ideen dahinter, klare Veränderungen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, bei Otto?
Ja, wir haben auch klare Ideen dahinter und auch seit einigen Jahrzehnten schon. Und das ist auch richtig, weil sonst ist es eine Worthülse. Und tatsächlich heißt es ja auch üblicherweise die digitale Transformation. Und die haben wir ja vor über 25 Jahren also quasi ins Leben gerufen, weil wir ja schon sehr, sehr lange Otto.de haben. Also wir haben ja sehr früh gesagt, wir müssen weg von Papier und Katalogen, also dem üblichen Versandhandels-Image auch. Also auch Image wollten wir natürlich weg, aus Employer-Branding-Gründen. Und diese Transformation, die gibt es schon sehr lange. Und ich sag mal, die haben wir dann im Grunde genommen auch abgeschlossen, indem wir den Hauptkatalog abgeschafft haben, ne? Also uns gibt es ja kaum noch auf Papier. Das hat uns wahrscheinlich auch gerettet, als so Wettbewerber wie Quelle, Neckermann und Co. eben nicht mehr überlebt haben. Die Transformation, in der wir uns jetzt befinden, und das haben hoffentlich auch alle mitbekommen, ist, dass wir unser Geschäftsmodell verändern. Wir kommen ja als klassischer Händler daher und sind jetzt Plattform geworden. Das heißt, auch andere Händler und Partner, wie sie bei uns heißen, können ihre Waren auf otto.de anbieten. Und das ist ein sehr, sehr großer Change im Denken und im Handeln in unserer Organisation, weil natürlich der Großteil unserer Mitarbeiter sich als Händler versteht und das so ein bisschen wie Konkurrenz im eigenen Haus sich anfühlt. Und deswegen haben wir vor 1,5 Jahren darauf nochmal ein Projekt gesetzt, was sehr, sehr transparent die Veränderung für die Mitarbeiter eben auch zum Ausdruck gebracht hat und wo dann auch dieses Thema Re- und Upskilling im Rahmen dieses Projektes eine Rolle gespielt hat, weil auch wir uns wirklich dann mit unserem organisatorischen Zielbild beschäftigt haben und eine ganz neue Matrix-Organisation in den marktnahen Bereichen aufgebaut haben. Und diese Veränderung, also die Change- und Organisationsentwicklungsveränderung, haben wir dann verbunden mit dem Thema Lernen.
Und welche Rolle spielt dann die Personalentwicklung und Weiterbildung in diesem Change-Prozess?
Ja, eine große, zum Glück. Wir haben viele Jahre auch so ein bisschen darum gekämpft. Also man kennt das ja, wenn man jetzt hier als HR-Vertreter ist, die Geschäftsführung überlegt sich eine Veränderung und dann wird die Veränderung beschlossen und dann wird gesagt, jetzt nimmt doch mal die Führungskräfte und Mitarbeiter mit. Und dann kommen wir, jahrzehntelange Change-Experten, und sagen, okay, ja, wie machen wir das mit einer guten Change-Kommunikation und kaskadenartig und Q&A-Sessions und so weiter. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen weiter vorne mitspielen. Also wir wollen schon, auch wenn es um Organisationsstrukturen geht, mitreden. Da haben wir die Kompetenz. Wir haben nicht die Kompetenz für die fachlichen Prozesse, aber wir müssen das übereinander legen. Und deswegen bin ich auch stolz darauf, dass wir quasi, bevor wir jetzt dieses Projekt und das Zielbild umgesetzt haben, so 5 Führungs- und Organisationsmodelle entworfen haben, nämlich genau in die Richtung geteilte Führung versus komplette Führung, agile Produktstrukturen gegen klassische Strukturen und auch nicht das Neue ist das Coolere, sondern wirklich immer mit Parametern hinterlegt, für welche Ziele der Einheit eignet sich eigentlich welches Modell. Und so haben wir dann tatsächlich wirklich in einem gemeinsamen Projekt mit den Fachbereichen aufgrund der neuen End-to-End-Prozesse gesagt, welche Organisationsstrukturen brauchen wir. und erst danach, wirklich zeitlich versetzt, konnten wir dann über den Prozess, welche Mitarbeiter werden denn jetzt welche Jobs machen, erst dann kam das Thema Weiterbildung. Das liegt ja nun zum Glück in meinem Bereich zusammen. Also deswegen waren wir immer gut miteinander vernetzt. Wann ist denn was dran? Aber die Mitarbeiter müssen erstmal den Change verstehen und natürlich durch die Change-Kurve, das kennen wir alle, um sich dann wirklich mit sich selbst zu beschäftigen und wirklich auch ehrlich zu sagen, will ich den Job noch so, wie er da jetzt für mich wäre? Will ich woanders bei Otto was machen? Will ich vielleicht ganz gehen? Das sind ja alles diese Fragen, wo wir natürlich auch ein Personalprogramm und so weiter hatten und wo wir dann mit dem Thema Lern-, Skill-Aufbau angesetzt haben.
Sie haben eben gesagt, ja, wir wollten vorne dabei sein. Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Linde, Entschuldigung?
War eben schon mal, ne? Nee.
Würden Sie sagen, dass Sie als Chief Learning Officer auch treibende Kraft in der Transformation sind? Jetzt haben Sie ja auch noch die Zusatzfunktion, dass Sie für die Unternehmenskultur, also auch für den Change mitverantwortlich sind. Sind Sie treibende Kraft? Oder ist die Personalentwicklung trotzdem noch so eine unterstützende Funktion in dem Ganzen?
Ja, also ich glaube, dass die Personalentwicklung, die Weiterbildung genauso unter einer Disruption steht wie alle anderen Branchen auch. Und ich glaube, dass es uns als Weiterbildner im klassischen Sinne, wenn wir Training machen und Präsenzseminare, all das, was so in der Weiterbildung ja immer noch Usus ist, keine lange Halbwertszeit mehr haben. Also bei uns ist es ganz einfach, wir müssen ungefähr 50.000 Menschen re- und upskillen. Wenn ich die alle in Seminare schicken wollte, würde ich das nicht mehr schaffen. Also das wird nicht funktionieren. Ich muss und habe mir oder wir haben uns andere Methoden überlegt, wie wir Menschen qualifizieren können, weiterentwickeln können. Und der Change betrifft im Grunde, glaube ich, unsere Branche zutiefst. Auch in den Grundannahmen, die wir haben. Also eine Grundannahme, die ich völlig falsch finde, steckt in der Frage, wie nehmen wir die Menschen eigentlich mit auf diesen Change? Weil in dieser Frage, wie nehmen wir die Menschen mit, steckt schon drin, dass da einer ist, der zu doof ist, den Weg selber zu erkennen. Da steckt drin, dass einer da ist, der defizitär ist, dem man den Weg zeigen muss, dem man sagen muss, da geht's übrigens lang, falls du es wieder einmal nicht gesehen hast. Es steckt ein Menschenbild in dieser Formulierung, die wir oft einfach nicht so benutzen. Wir meinen das nicht so, aber wir sagen das oft, wie nehmen wir die Leute eigentlich mit? Und so ist im Grunde, glaube ich, an vielen Stellen auch Personalarbeit strukturiert. Wir glauben, dass wir Workforce steuern können. Also erst planen wir sie, dann gucken wir, wie sie steht, dann qualifizieren wir sie, dann setzen wir sie um. Und so wird die Transformation meiner Ansicht nach nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein komplettes Neudenken von Personalentwicklung, von Fachentwicklung, auch von Qualifizierung. Das hat was mit Digitalisierung zu tun, mit der das etwas leichter geht. Es hat aber auch was mit dem Grundantrieb zu tun. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir, anstatt die Menschen zu steuern, Welten eröffnen müssen, wo Menschen sehen, welche Chancen sie haben, sich wohin zu entwickeln. Mhm. Dass wir auf die selbstorganisierte und selbstmotivierte Form der Weiterentwicklung und des Weiterkommens setzen. Mhm. So, dass wir im Augenblick daran arbeiten, dass Menschen ihr eigenes Kompetenzprofil in das Suchprofil des Unternehmens stellen können und sehen können, von meinem Profil ist es nicht weit entfernt zu einem Profil, das es in 5 Jahren verstärkt braucht. Und mein Profil ist vielleicht weg.
Auf diese ganzen detaillierten Fragen, also ich muss dann später versuchen, die Frage umzuformulieren, nicht wie nehmen wir die Mitarbeitenden mit, sondern wie
eröffnen wir neue Räume.
Danke. Genau, ich wollte aber noch mal kurz zurückkommen auf die Rolle der Personalentwicklung. Hat sich denn die Rolle der Personalentwicklung oder das Ansehen auch irgendwie für die Personalentwicklung innerhalb des Unternehmens gesteigert, dadurch, dass man sieht, da sind wahnsinnig viele Herausforderungen und die haben alle ja irgendwie was damit zu tun, dass die Mitarbeitenden auch lebenslang lernen? Ich gebe die Frage gerne an beide.
Also ich kann es versuchen, direkt anzuschließen. Ja, hat sich drastisch verändert. Dass Weiterbildung eine zentrale Rolle spielt, glaube ich, haben alle verstanden inzwischen, dass wir mit der Kompetenzstruktur in der Belegschaft die neue Welt nicht hinbekommen werden, wissen auch alle. Es ist nur immer ein weiter Weg von der Erkenntnis, das dann auch umzusetzen. Also wir haben sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Unser Budget, das wir extra für Transformation bekommen haben, für Qualifizierung, liegt bei 200 Millionen Euro. Das ist jetzt alle und wir müssen Neues beantragen und das wird auch funktionieren. Also Geld hätten wir. Ein Problem haben wir bei der Frage, geben die Leute dann auch alle ihre Zeit dafür her? dass sie sich weiterbilden. Also wir haben sehr viele Fortbildungsgänge, die bis zu 2 Jahre dauern zurzeit, zwischen 6 Monaten und 2 Jahren, was wir dann eben Reskilling nennen. Und da sind natürlich auch viele Menschen drin, aber es ist immer die schwierigste Frage, kann man die im Arbeitsprozess entbehren, bevor man sie dann in diese Qualifizierung steckt. Also ich glaube, wir haben eine große Bedeutung. Es ist auch eine riesige Chance für die gesamte Personalentwicklungsbranche, die größte, die es, glaube ich, jemals gab in den letzten 100 Jahren. Dazu muss aber einiges auch an Selbst- und Neuerfindung unserer Branche passieren, damit wir die auch ergreifen.
Also für Otto kann ich sagen, genau, wir müssen uns verändern, auch sehr stark. Für Otto kann ich sagen, im Weiterbildungskontext sind wir gerade dabei. Also auch, wir haben ja auch vorher über das Thema Skillmanagement gesprochen, da habe ich ja auch ganz ehrlich gesagt, wir haben noch kein perfektes, allumfassendes Skillmanagement für alle Mitarbeiter. Wir haben gerade mal einen Benchmark gemacht und haben festgestellt, also es geht vielen ähnlich, weil da natürlich auch IT hinterliegt und so weiter. Deswegen, wir sind uns darüber bewusst und wir werden uns jetzt weiter in diese Richtung auch mit uns selber beschäftigen, um dann zu sagen, wie müssen wir eigentlich aufgestellt sein als Weiterbildungsteam, um genau diesen Bedarfen gerecht zu werden. Beim Thema Organisationsentwicklung sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Ich glaube, da haben wir eben diesen Schritt erreicht, dass wir es schaffen, und das war unser Anspruch. Vorher waren wir perfekte Change-Begleiter, die einzelnen Bereiche begleitet haben, tolle Workshops moderiert haben, auch mitgedacht haben, ja, wenn da das ist, was ist denn dann an der Schnittstelle? Und heute gucken wir wirklich von der Strategie auskommend, dass wir immer wieder sagen, okay, was muss das Haus wissen, was müssen welche Zielgruppen wissen, wo müssen wir auch datengetrieben, wir wollen datengetriebene Organisationsentwicklung machen mit ganz vielen Abfragen, die sich laufend wiederholen. Ja, dann sagen alle, Gott, alle 2 Wochen beantworte ich hier was, aber jetzt haben wir schon 1 Jahr eine lange Reihe und das motiviert uns, ne? Wirklich die Gesamtzusammenhänge zu begreifen und daraus auch organisationsentwicklerische Themen, Projekte abzuleiten und dann auch unsere Geschäftsführung zu überzeugen. Also die wollen ja mit Daten überzeugt werden und daher, genau.
Aber das ist schon ein Beispiel dafür, was sich verändert. Also man geht heute nicht mehr, früher haben wir ja gewartet, bis uns jemand 20 Mitarbeiter gegeben hat, die das lernen müssen. So, heute kommen wir zu Abteilungen, Bereichen, die uns fragen, was ihre Leute lernen sollen, weil sie es noch nicht wissen. Und wir versuchen mit großen Datenmengen über Coursera, LinkedIn zu unterstützen und das rauszufinden. Also wir fragen heute, wenn wir in der technischen Entwicklung gucken wollen, was jemand lernt, bei LinkedIn nach oder bei Coursera nach oder bei den großen Plattformen, sammeln Daten mit der Frage, was lernen denn eigentlich Mitarbeiter in der Automobilindustrie, in der technischen Entwicklung in der ganzen Welt gerade aktuell in Sachen Software? So, das ist nicht das unbedingt, was wir auch lernen müssen, aber es gibt Indikatoren. Da stehen wir auch ganz am Anfang mit diesen großen Datenmengen, solche Fragen zu stellen und solche Nöte rauszubekommen. Aber ich glaube, das ist eine große Veränderung und eine zweite Veränderung, die auch gerade bei Ihnen rauskam. Wir gehen nicht mehr als Bildner in einen Veränderungsbereich, sondern also wir bauen gerade die technische Entwicklung bei Volkswagen völlig um. Und in meinem Bereich ist auch das Veränderungsmanagement, die Organisationsentwicklung, die gehen gemeinsam mit den Menschen der internen Kommunikation, weil man darüber reden muss, mit den Menschen, die qualifizieren, mit agilen Lotsen, mit Leuten, die agile Strukturen einführen können. Das heißt, da geht ein breites Projektteam in einen Change-Prozess und das ist nicht mehr das, was wir früher unter klassischer, wir qualifizieren einfach mal, weil dieser Wandel eben nicht nur ein Fachwandel ist, sondern in ganz großem Maße auch ein Sozialwandel ist und eine völlig andere Form der Zusammenarbeit braucht.
Jetzt ist schon oft eben der Begriff Skills lernen gefallen. Wir wollen da jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Sie haben gesagt, man muss irgendwie anfangen, sich eine Organisation zu denken, systemisch zu denken, was brauchen wir, aber nicht als Bildner und ein Prozess, der eben immer weiterläuft. Aber welche konkreten Maßnahmen gibt es jetzt zum Beispiel bei Otto? Also welche Programme haben Sie, welche Lernpfade, wie können sich Mitarbeitende weiterbilden?
Also genau. Was wir schon immer hatten, ist sozusagen unsere Otto-Akademie. Da haben wir schon immer Fachtrainings, Persönlichkeitstrainings, Softskills-Trainings etc. Wir haben auch agile Trainings, wir haben auch agile Ausbildungen zum Agile Master, zum Agile Master Product und so weiter. Auch teilweise wirklich selbst mit unseren Leuten aufgebaut. Ich sag mal, das ist das, wo wir so herkommen, dass wir so ein Angebot haben, eine Akademie, also natürlich digital, wo man sich dann Trainings buchen kann. Das haben wir auch befüllt mit Sessions, also von Mitarbeitern für Mitarbeiter zu allen möglichen Themen. Also das haben wir schon länger. Dann haben wir auch seit einigen Jahren jetzt die eigene Lernplattform, also Masterplan heißt die, wo wir eigene Lernpfade erstellen, wo man aber eben auch dann auf ganz viele andere Lernpfade Zugriff habe. Und wir haben jetzt LinkedIn Learning haben wir auch und Udemy haben wir jetzt gerade ein Projekt für IT und Fachskills. So, das ist, glaube ich, das, was auch viele Firmen machen. Das ist ja keine Geheimwissenschaft. Und im Rahmen unseres großen Projektes, wo wir eben auch das organisatorische Zielbild verändert haben und ja wirklich die Organisation umgebaut haben, da haben wir dann nochmal gesagt, okay, was sind eigentlich Skills, die für uns, für Otto, für alle relevant sind? Und haben dann nochmal Lernpfade für alle Mitarbeiter aufgebaut. Und da haben wir dann schon gesagt, es ist Digitalkompetenz, es ist Datenkompetenz, es ist aber auch Lernkompetenz. Also es ist ja fast das Schwierigste, ne? Und dann haben wir nochmal gesagt, agile Kompetenzen, also wir machen nicht alles agil bei Otto, wir wollen aber, dass alle ein Grundverständnis haben, wo Agilität Sinn macht und wo wir auch agiles Mindset von agilen Methoden unterscheiden. Und das Letzte war dann einmal inhaltlich die hybride Plattform, also unser Geschäftsmodell, dass wirklich alle ein tiefes Verständnis dafür haben, wie sieht es denn in Zukunft aus und wie sieht auch abgeleitet das Zielbild aus. So, das waren so die Anfänge, wo wir uns gesagt haben, okay, welche Skills sind es denn, die wirklich für alle relevant sind? Und da kann man sich ja vorstellen, ein Sachbearbeiter aus dem Service Center, für den ist das jetzt fast schwierig, der Lernpfad Datenkompetenz, und die IT muss ihn eigentlich nicht machen. Deswegen haben wir auch gesagt, das sind Basislernpfade. Und jetzt ist es so, dann haben wir eben dieses Reskilling und Upskilling für die betroffenen Mitarbeiter gemacht. Das ist ja dann sehr individuell auf die Jobs bezogen. Und jetzt ist es so, dass wir auch versuchen, aber noch nicht so professionell, aber wir versuchen auch anhand von Daten, die wir auch über externe Firmen recherchieren, ranzukommen, weil jeder, alle wahrscheinlich im Publikum auch, wollen ja wissen, was sind denn die Future Skills? Was müssen denn jetzt unsere Mitarbeiter verstehen, wissen können, damit unser Geschäftsmodell auch morgen noch Relevanz hat? Und wir haben so ein bisschen für uns gesagt, natürlich sind es auf der einen Seite die ganzen Themen rund um Big Data, die werden immer wichtiger und wir sehen es ja, ChatGPT und solche Sachen, die kommen plötzlich, die können wir auch nicht wegatmen und da muss man sich mit auskennen. Deswegen ist das ganze Thema Datenkompetenz, auch Cybersecurity und all diese Dinge, Cloud Computing, das ist natürlich wesentlich, aber das muss ja nicht jeder Mitarbeiter bei Otto können. Und auf der anderen Seite ist für uns das Thema Kundenzentrierung, das ist schon eine Nabelqualifikation, weil nur wenn wir die Kundenbedürfnisse stillen oder vielleicht sogar wecken, wird ja unser Geschäftsmodell weiter bestehen. Und jetzt haben wir eigentlich entdeckt, dass wir ganz tolle ITler haben mit ihrer Fachbrille und wir haben ganz tolle Mitarbeiter in den Fachbereichen mit ihrer Fachbrille, die dann auch ungefähr wissen, hoffentlich, was der Kunde will. Und die größte Herausforderung ist eigentlich die Übersetzertätigkeit dazwischen. Und deswegen müssen wir gucken, dass in den Fachbereichen ein Grundstock an Digital- und Datenkompetenz vorhanden ist, damit sie auch mit den Tools, die die IT erarbeitet, arbeiten können, damit sie auch ein Verständnis dafür haben, wie sie mit Daten umgehen, mit BI, mit KI. Und in der IT brauchen wir eher Beratungskompetenzen, Übersetzungskompetenzen, auch Kundenzentrierung. Also ne, wir müssen eigentlich das, was in der einen Organisation schon gut vorhanden ist, müssen wir immer zu einem Teil in die andere Organisation bringen, weil das Wichtigste für uns ist am Ende ein guter End-to-End-Prozess. Also dann glauben wir, und ich meine, am Ende machen wir ja alles, OE, Kultur, Weiterbildung, damit unser Geschäft weiter besteht, damit wir erfolgreich sind. Und deswegen glauben wir eben, wir müssen anhand dieser End-to-End-Prozesse da eben auch besonders hingucken.
Neben Kundenzentrierung sind jetzt viele technologische Begriffe gefallen, Big Data, Digitalisierung. Hat die Initiative TechUcation auch damit zu tun?
Genau, das ist TechUcation ist ja die Initiative, wo wir die Lernplattform Masterplan, ne, also die Lernplattform heißt Masterplan und die Initiative, das Projekt war TechUcation und genau das war der Schlüssel, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein niedrigschwelliges Angebot. Ich kann ja kein... Also ich bin jetzt wieder Personalsachbearbeiter, der Lohn- und Gehaltsfortzahlungen macht, kann ich ja nicht 2 Tage irgendwo zum Training schicken. Also da wird es A, mit der Arbeitszeit eng und B, überfordere ich den wahrscheinlich. Und deswegen haben wir gesagt, mit Lernpfaden, die wir auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden anbieten können, ist das ein niedrigschwelliges Angebot, um so eine Basisqualifizierung zu erreichen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, bei VW läuft das ja natürlich irgendwie ein bisschen professioneller. Ich finde, da brauchen Sie ja nicht. Ja, genau. Ich finde, da brauchen Sie ja nicht unter den Scheffel zu stellen, aber es sind natürlich andere Dimensionen. Also Sie haben vorhin schon gesagt, Herr Linde, Sie haben ein Budget von 200 Millionen. Das ist natürlich ein Wort, sag ich mal. Und natürlich auch die schiere Masse an Mitarbeitenden, die man qualifizieren möchte. Worein stecken Sie denn diese 200 Millionen genau?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die waren recht schnell weg. Also wir haben 650.000 Mitarbeiter. Das ist ein ziemlich großes Feld. Davon arbeiten viele Hunderttausend auch in Deutschland. Und das Budget, 200 Millionen, haben wir tatsächlich nur für die 150.000, die bei der Volkswagen AG in Deutschland arbeiten. Gesamt gesehen ist das noch viel mehr. Wir haben aber, glaube ich, auch den wesentlich größeren Change vor uns, was das Thema Kompetenzen angeht. Wo stecken wir das rein? Das ist vielschichtig. Einmal haben wir, weil Sie nach Programmen gefragt haben, wir haben 70 Zukunftsberufe entwickelt. Und diese 70 Zukunftsberufe haben wir jeweils mit einem U-Bahn-Plan dargestellt. Also mit verschiedenen Einstiegsbahnhöfen. Ich nehme mal einen, das ist zum Beispiel der Inbetriebnehmer von vernetzten Fahrzeugen. Das ist ein neuer Beruf. Sie brauchen ungefähr 18 Monate, bis Sie das sind, wenn Sie keine Vorbildung haben. Wenn Sie schon Kfz-Mechatroniker gelernt haben, fahren Sie in dem Zug nur ein Jahr. Wenn Sie im letzten Jahr ausgelernt haben und Elektroniker sind, fahren Sie nur ein halbes Jahr. Wenn Sie aber Metallarbeiter sind und noch keine elektronischen Fähigkeiten und keine Softwarefähigkeiten haben, fahren Sie eben 2 Jahre. So, und wir schauen über strategische Personalplanung, welche Berufe fallen weg, welche Stellen fallen weg, wer passt gut zu welchem Beruf und wer kann dann auf diesem Beruf entweder 1 Jahr oder 2 Jahre fahren, um dahin zu kommen. Ein Beispiel, was auch ziemlich in der Presse war, ist die Fakultät 73. Wir haben unter unseren Mitarbeitern, haben alle Mitarbeiter aufgerufen, an einem Auswahlverfahren teilzunehmen zum Softwareentwickler. Und was mich sehr freut, es haben sich und bewerben sich jedes Jahr fast 1.000 interne Mitarbeiter, die Softwareentwickler werden wollen. Und es bewerben sich auch 1.000 Menschen von draußen oder also insgesamt immer so 15, 16, 17, 100 Bewerber. Dann machen wir verschiedene Bewerbungsverfahren zur sachlogischer Intelligenz. Wir gucken, ob die Menschen teamfähig sind und wir suchen dann in jedem Jahr 200 aus und die entwickeln wir 2 Jahre lang zu Softwareentwicklern. Die werden Junior-Softwareentwickler, 2 Jahre ganztags kommen die zu uns und lernen dann Software entwickeln. Und das ist ein schönes Konzept deshalb, weil sich da unglaublich viele Talente in unseren Montagebändern finden. Also Menschen, die eigentlich Außenspiegel anschrauben oder, wie wir das sagen, einfache repetitive Tätigkeiten machen. Und wenn Sie mit denen mal darüber reden, was Transformation ist, dann ist das einer meiner schönsten Momente in meinem Arbeitsleben, weil da sehen Sie, wie viel Lust Menschen auf Veränderung haben, wie viel Lust Menschen auf Lernen haben. Wir haben den Ältesten dabei, der ist 56 oder so und hat ausgerechnet Chemiker gelernt. Das ist ein bisschen unglücklich, weil den hätten wir auch gebraucht. Den haben wir aber auch weiterentwickelt zum Software-Ingenieur, weil wir da keine Ausnahmen machen, wenn jemand das Verfahren besteht. Und wir stecken unser Geld in solche langfristigen Fortbildungen für viele, viele Menschen. Wir stecken es aber auch natürlich in Plattformtechnologien. Wir haben mit Degreed eine Plattform, auf der wir das Lernen organisieren, im Hintergrund über SuccessFactors. Wir bauen für jeden Fachbereich innerhalb der Volkswagen AG sogenannte Shops auf. Es gibt also einen TE-Shop, einen IT-Shop, einen Personalshop, einen Finanzshop. Und da arbeiten wir gemeinsam mit den Fachkräften der Bereiche daran, dass da in Fernsehstudios, die wir betreiben, also wir betreiben solche digitalen Studios zum Aufnehmen von Lernnuggets, da betreiben wir dann tatsächlich das Wissensmanagement eines Bereichs und versuchen da aktuell auch immer wieder neue Lernbeispiele zu geben. Also es ist schon ein sehr, sehr breiter Umbau, den wir vorgenommen haben und der im Augenblick läuft.
Das heißt, wie spezifisch ist denn Ihr Skillmanagement? Haben Sie wirklich praktisch für jeden Mitarbeitenden aufgezeichnet, welche Skills er hat und wo er sich hin entwickelt oder wie tief geht das?
Ja, also wir kommen von einem Modell, das wir mal Berufsfamilienqualifizierung genannt haben. Das hört sich so ein bisschen nach 50er Jahren an und wir haben es erst in den 80ern erfunden. Also wir brauchen immer etwas länger dafür. Wenn wir es dann erfunden haben, sind wir dann gut darin. Das haben wir bisher gemacht und dafür hatten wir tatsächlich für jede Rolle im Unternehmen, für den Instandhalter, den Controller, den Pressenbediener ein sogenanntes Skillprofil. Mhm. Das war aber statisch und wir haben das immer wieder neu diskutiert und verändert. Und im Augenblick sind wir dabei, das auf den Kopf zu stellen. Wir haben jetzt 700 Rollen im Gesamtkonzern ausgemacht, versuchen die weltweit zu beschreiben. Also weltweit ist dann der JavaScript-Entwickler beschrieben, weltweit ist dann der Instandhalter für 4.0-Anlagen beschrieben. Und wir versuchen das dynamisch über eine Plattform zu verändern, sodass wir über Degreed und SuccessFactors hinbekommen, dass wir diese Skills ständig anreichern und tagesaktuell verändern, so dass wir versuchen, ein sogenanntes dynamisches Skill-Management hinzubekommen. Jeder Mitarbeiter kann also sein eigenes Skill-Profil auch anreichern und sagen, ich habe noch was gelernt, ich kann noch was anderes. Mhm. Und wenn wir dann suchen, können wir über diese Profile natürlich schauen, wer ist in der Lage, etwas zu können. Da sind wir gerade dabei, das weltweit aufzubauen. Das glauben wir, ist nötig und wird die Personalarbeit auch noch mal deutlich verändern, glaube ich. Weil es ist schon ein skillbasiertes Treiben von Veränderungsprozessen.
Und die Skills, von denen wir sprechen, also Sie haben ja vorher in Ihren Programmen eigentlich vor allen Dingen von den Hard Skills gesprochen, den fachlichen, wo die Mitarbeiter sich jetzt hinentwickeln müssen, liegt ja relativ klar auch auf der Hand vom Verbrenner zur E-Mobilität und so weiter, was da noch alles mit dranhängt. Wie sieht es denn mit den Soft Skills aus? Einerseits erfassen Sie die auch und was bieten Sie in die Richtung? Sie haben ja vorhin auch gesagt, es ist auch ein sozialer Wandel. Was tun Sie in dem Bereich oder was gibt es da für Angebote?
Na, das ist eine gute Frage, weil mich die gerade sehr beschäftigt. Also es ist so, dass wir 100 Jahre lang gemacht haben, was alle Unternehmen machen. Wir haben unsere Manager trainiert, qualifiziert. Ich habe Gurus eingeladen, Leute, die richtig Ahnung haben von Transformation, so Leute, die voll wissen, wie es geht. Und ich habe die dem gesamten Management gezeigt. Wir haben im letzten Jahr eine Veranstaltung gemacht für alle 23.000 Manager in der Welt. Da haben wir über Webcasts die tollsten Leute eingeladen und haben also schärfste Vorträge gehört. Und
nur keine Namen nennen.
Es hat sich, tolle Leute, ganz, ganz tolle Leute. Die Frage ist ja immer, was ist der Effekt? Also was haben denn Unternehmen geschafft, die jetzt 100 Jahre lang ihre Manager qualifiziert haben, die tollste Seminare anbieten, ganz rein zur Sozialkompetenz? Und ich muss tatsächlich, obwohl ich dafür seit vielen Jahren verantwortlich bin, schon auch resümieren, so richtig hat das nicht gezündet. Und das liegt vielleicht daran, dass die Realität, warum man, also die Transformation ist ja wirklich was Besonderes. Wir müssten eigentlich alte hierarchische Pfründe aufgeben. Hierarchien müssten weniger Entscheidungen treffen, die Unterschiede zwischen oben und unten müssten deutlich verkleinert werden. Entscheidungen müssten da getroffen werden, wo sie am besten getroffen werden, nicht wo die mit den Schulterklappen sitzen. Wir müssten Hierarchien eine deutlich geringere Bedeutung geben. Natürlich muss noch geführt werden, aber es muss eine andere Form des Mitarbeitens entstehen. Das hat natürlich viel mit Verlusten zu tun und da können Sie den tollsten Guru holen. Wenn es was zu verlieren gibt, findet das keiner cool. Und da kriegt man auch kein Seminar hin, wo nachher alle sagen, hey, gute Idee, bin heute so und so im Management und morgen mache ich es halt auch eine Nummer kleiner. Das ist sehr kompliziert. Das heißt, wir sind gerade dabei, uns ganz andere Formen auszudenken, wie wir Menschen mit in Bewegung bringen. Und wir setzen weniger darauf. Also ich kann ein Beispiel geben. Wir haben im letzten Jahr diese große Webcast-Geschichte gemacht. Bei den Gurus, das war alles schön, hat sich nicht viel verändert. Wir haben einen Abend gemacht, da habe ich mich zusammen mit Axel Milberg, dem Schauspieler, auf eine Bühne gesetzt und wir beide haben uns unterhalten über den Wandel im Menschsein, also was sich da gerade eigentlich tut im Theater, in der Schauspielkunst, wie sich das Verhältnis zwischen Regisseur und Schauspieler ändert, wie Menschen anders miteinander umgehen, warum Sinn plötzlich etwas mit unserer Arbeit zu tun hat und nicht nur Kohle verdienen. Und das war ein ganz besonderer Abend und wir haben selten so viele Rückmeldungen bekommen wie nach diesem Abend. Endlich mal hat uns keiner erklärt, wie es geht. Endlich mal waren nur Anstöße da, sich selber zu entwickeln. Endlich konnte ich mich selber mal erleben in einem Gespräch. So, und wir denken jetzt gerade sehr stark darüber nach, eben weniger über strukturiertes Beibringen, die Social Skills anzugehen, als uns ganz andere Erfahrungsräume zu öffnen wieder, um zu sagen, da könnt ihr euch vielleicht anders ausprobieren. Das heißt, wir werden in diesem Jahr einen ganz anderen Weg gehen, als wir das viele Jahre gemacht haben. Bin sehr gespannt darauf, wie das funktioniert. Es braucht ein bisschen Mut, glaube ich, das anders zu machen, aber ich glaube, dass es einen höheren Effekt hat, Menschen einfach anzustoßen, Impulse zu geben und zu gucken, dass sich in ihnen etwas bewegt, bevor man von außen immer erzählt, wo es lang geht. Zumal heißt, das keiner weiß.
In einem Jahr müssen wir nochmal ein Podium machen und so ein bisschen
Bilanz ziehen. Wenn ich dann auch da bin, gerne. Also das ist die Frage, wie gut das ankommt. Ich hoffe, ja.
Ich würde auch gerne noch mal was dazu sagen, zu diesem umfassenden Skill-Management. Ne? Ich glaube, Sie hatten das jetzt gefragt, pflegen das die Mitarbeiter selber. Wir haben das ja jetzt nicht, sondern wir beschäftigen uns ja gerade mit der Frage, was für eine Art von Skill-Management wollen wir? Also, dass wir eins wollen, ist klar. Und ich glaube, die Seite, die Jobprofile müssen gut beschrieben sein, skillbasiert hinterlegt und so weiter, d'accord. Damit sich Mitarbeiter, die sich verändern wollen, gut orientieren können. Die müssen auch in einer Stellenmatrix oder in Jobfamilien oder wie immer man das auch nennt, müssen die gut eingruppiert werden. Man braucht auch eine Transparenz, was ist eigentlich auf der gleichen Ebene und am besten dann mit Entwicklungswegen hinterlegt. Also das ist ein Mitarbeiter, der sagt, ich bin heute Agile Master, ich möchte morgen Product Owner sein. Was brauche ich denn eigentlich als Kompetenzerweiterung? Das finde ich auch richtig wichtig. Ich mache wirklich ein Fragezeichen bei diesem Mitarbeiter, also hat so ein gepflegtes Ist-Skill-Profil. Weil so wie ich das im Benchmark jetzt gehört habe, braucht man dafür richtig viele Leute erstmal in HR. Also es wäre ein Aufbau-Case. Und die haben dann schon mal viel zu tun und der Mitarbeiter hat ja selber was zu tun mit seiner Führungskraft. Und am Ende stehen da ja die Skills drin, die Führungskraft und Mitarbeiter im One-to-One entscheiden. Meine Chefin hat mal gesagt, shit in, shit out. Also woher wissen wir denn jetzt, ob das stimmt, wenn da steht, ja, Kommunikationsfähigkeit 5. So, am Ende wird derjenige ja sowieso im Veränderungsprozess nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Also den versetzen wir ja nicht auf irgendeine Stelle, weil sein Skillprofil passend ist. Deswegen würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, ich glaube, ich möchte das gar nicht aufbauen, diese Ist-Skill-Datenbasis. Also ich habe jedenfalls großen Respekt davor und selbst mit einem adäquaten IT-System, was wir heute auch noch nicht haben bei Otto, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Was ich richtig toll finde, und da werde ich Sie auch nochmal im Nachhinein anfangen, ist dieses, wir schreiben das aus. Wer will Softwareentwickler lernen? Das möchte ich auch machen bei Otto. Weil dann kommen ja die, die motiviert sind. Und dann müssen wir sowieso auch die wieder testen, ob die denn die notwendigen analytischen Skills mit. Also da brauche ich jetzt auch nicht in die Datenbasis zu gucken, sondern ich muss die ja nochmal durch irgendein Verfahren. Sie haben ja auch gesagt, es sind 200 geworden von ich weiß nicht wie vielen. Und das geht ja auch in Richtung Motivation. Die Leute wollen es dann ja wirklich. Mit denen kann ich ganz viel erreichen. Also wir glauben auch, mit den Basis kognitiven Skills und mit der Motivation zur Veränderung können wir Mitarbeiter von ganz vielen Jobs in ganz viele neue Jobs, aber nicht mit so systematisiert und hier bis da und da. Daran glaube ich nicht so richtig.
Die Frage ist ja auch immer, gerade wenn man dann Selbsteinschätzung mit einbindet, wie gut ist dieses Ist-Skill-Profil am Ende des Tages. Aber können Sie die Kritik verstehen an dem System?
Ich wollte Sie ja nicht kritisieren. Ja. Meine Meinung,
ich habe nur gesagt. Das war jetzt mein Wort.
Nee, das kam mir die Kritik. Das ist ja schöner, wenn wir was gestreiten, als wenn wir immer das Gleiche denken. Nee, ich glaube, ich bin da tatsächlich anderer Meinung als Sie. Ich glaube nicht, also oder anders, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass ein Unternehmen Ihrer oder unserer Größenordnung anfängt, die Skills der Mitarbeiter auf Herz und Nieren zu prüfen in wichtigen IT-System abzuspeichern, ständig im Gespräch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern zu evaluieren, neu zu bewerten. Das ist völliger Muda, Arbeit, die kein Mensch braucht und die macht auch keiner gerne. In meiner Ansicht nach ist das Schlüsselwort dieser Transformation Vertrauen. Also, und ich glaube, dass wir anfangen müssen, unseren Mitarbeitern zu vertrauen. Und dass Personaler anfangen müssen, aufzuhören zu steuern, sofern sie bisher was gesteuert haben. Aber wenn sie noch nichts gesteuert haben, fangen sie gar nicht erst damit an. Ich glaube, es wäre eher vernünftig zu sagen, wir machen die Menschen stark. Und die Menschen stark machen heißt, sie haben dann auf Degree bei uns die Gelegenheit, ihre Skills zu hinterlegen, von denen sie sagen, das kann ich. Und erstmal glaube ich die. Und in den nächsten 2, 3, 4 Jahren wird sich einspielen, dass wenn einer da reingeschrieben hat, er kann fließend Französisch und JavaScript programmieren und wir holen ihn nach Frankreich, um als Softwareentwickler zu arbeiten und wir merken, oh, der kann irgendwie gar beides nicht. Also ich glaube, das ist nur eine ganz, ganz kurze Phase, wo Menschen das tun und ich vertraue sehr darauf, dass diese Profile selbst gepflegt sind. Dass die Menschen das auch richtig machen, dass wir erste Anhaltspunkte haben dabei. Wir nutzen die ja auch, um ihnen Lernangebote zu machen, um ihnen was zu zeigen, was sie weiterlernen könnten, wo sie weiterlernen können. Ich setze sehr darauf, dass vertrauensvoll selber was entsteht. Und wir füttern diese Profile dann durch große Datenmengen auch noch an, sodass man dann auch wieder was anderes dazu tun kann. Ich glaube auch, wir müssen aufhören zu glauben, wir könnten diese Transformation steuern. Diese Transformation ist, glaube ich, in allererster Linie über Netzwerke zu steuern, über Vertrauensverteilung, über Entscheidungs- und Machtverteilung. Und das bedeutet, dass die Mitarbeiter eine große Rolle spielen in dieser Transformation, in ihrem eigenen Antrieb, sich weiterentwickeln zu wollen und das Richtige zu tun.
Da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen und ich versuche es jetzt mal umzuformulieren, weil ich total nachvollziehen kann, dass Sie sagen, dieses Mitnehmen hat irgendwie eine negative Konnotation. Also wir wollen nicht steuern, nicht mitnehmen. Sollen Menschen Perspektiven eröffnet werden? Sie hatten jetzt beide schon angedeutet, es geht einerseits natürlich über attraktive Angebote, dass ich mich weiterbilden kann, wenn ich das eben möchte. Jetzt wissen wir ja aber auch, dass nicht alle Menschen gleichsam ähnlich gerne lernen. ich formuliere es also mal ein bisschen sanfter, wie schaffen wir es denn, möglichst viele trotzdem auch zu begeistern und so eine innere Motivation zu wecken, dass sie auch mitgehen können?
Ja, also es ist ja, das ist vielleicht auch noch eins, was ich sagen muss, bei uns ist Transformation nicht ausschließlich, wie machen wir alle zu Softwareentwicklern. Also es ist schon auch so, dass wir Teileeinleger haben und die sind jetzt nicht 2 Jahre entfernt vom Softwareentwickler. Wer heute an einer Maschine Teile einlegt zur Fertigung, den kann ich nicht in 2 Jahren zum Softwareentwickler machen. Das geht wahrscheinlich nicht, außer er hat vorher schon mal privat programmiert und das irgendwie gezeigt. Das heißt, für uns ist Transformation tatsächlich immer die nächste zu erreichende Schwelle, die wir im Unternehmen dringend brauchen in den nächsten Jahren. Und das sind zum Teil kleinere Schritte, die dann vielleicht in 6 Monaten machbar sind oder vielleicht auch in 2 Monaten. Und es ist tatsächlich so, dass bei uns auch viele Aufgaben einfach wegfallen. Also das heißt, die Motivation, etwas zu lernen, kommt schon alleine daher, dass meine Aufgabe in 2 Jahren nicht mehr gebraucht wird und ich gar keine andere Wahl habe. Was wir natürlich machen, ist, dass wir Menschen, die seit 30 Jahren aus dem Lernprozess raus sind, auch Lernseminare anbieten, also auch anbieten, wie lernt man. Dass wir versuchen, ganz viel Praxisphasen einzubauen, dass wir versuchen, die Programme auf die Menschen zuzuschneidern, so dass sie das auch gut erreichen können und gut mitmachen können. Nicht jeder lernt gleich schnell und nicht jeder lernt gleich gerne, das ist klar. Aber es gibt Situationen, in denen es einfach alternativlos ist. Also weil, wenn deine Arbeit nicht mehr da ist, hast du keine andere Wahl, als was Neues zu lernen. Und wir versuchen, das so niederschwellig wie möglich zu machen und die nächsten Schritte einfach auch erreichbar zu machen, sodass das für jeden auch eine Alternative gibt. Also Employability ist das Stichwort. Wir müssen die Menschen beschäftigungsfähig halten. Das heißt, nicht nur Software-Experten aus ihnen zu machen.
Und ich habe in meiner Begleitungsarbeit, sage ich mal, jetzt in der Transformation auch nochmal gelernt, wie unterschiedlich die Menschen bei uns in der Organisation sind. Sicherlich auch ein bisschen profilabhängig, also in welchem Bereich arbeiten sie. Also ich sag mal, wenn ich im IT, in der BI bin, dann sind das Menschen, die von selber so und so viel Prozent ihrer Arbeitszeit lernen. Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und die brauchen uns auch überhaupt nicht. Sondern die sagen, ja, das gehört ja dazu. Und Achtung, keiner darf uns die Zeit beschneiden, dass wir uns hier... Und das ist nicht eine klassische Fortbildung auf einen anderen Job, sondern sie lernen für die Ausübung ihrer Aufgabe. So, das bringen die so mit Fleisch und Blut mit. Und dann gehe ich in einen anderen Bereich, die sagen, nee, das Tagesgeschäft, das sticht immer. Ich habe ja gar keine Zeit zum Lernen. Und die haben auch überhaupt nicht, für die ist Lernen noch, ich gehe zu einem Training. Das habe ich vorher mit meiner Führungskraft abgesprochen und dann darf ich mal 3 Tage so. Das ist noch so diese alte Welt. Und deswegen gibt es auch nicht one size fits all bei uns, was das Thema, also Motivation für Lernen, wir haben ja Hashtag Burning for Learning, das versuchen wir natürlich auch über alle irgendwie reinzubringen in die Organisation, aber bei den einen brauche ich da eigentlich nicht groß zu kommen und die anderen sagen, ja, was ist das, also und dann gehe ich einmal zum Training, aber so richtig anwenden kann ich es auch nicht, weil das Tagesgeschäft ist ja wieder da. Dann brauchen wir natürlich viel mehr Einfluss. Das kann aber nicht mein kleines Weiterbildungsteam, sondern die Schlüsselfiguren sind die Führungskräfte. Also wir müssen ganz, ganz stark mit den Führungskräften arbeiten und die müssen verstehen, ich bin nicht nur Talentmanager und Coach, das wissen Sie ja spätestens seit die agile Welle gekommen ist, sondern ich bin auch Lerncoach. Und das ist im Grunde genommen unsere Aufgabe, dass wir auch immer wieder sagen, und das heißt nicht, dass du mit deinem Mitarbeiter ein Training absprichst, das ist ja fast wie so ein Goodie, sondern dass du dafür sorgst, dass die Mitarbeiter Zeit haben. Das ist erstmal das Wichtigste in einigen Bereichen. Ich meine, wer bei Ihnen am Fließband steht, sagt ja auch nicht, jetzt gehe ich mal auf die Lernplattform oder so. Da muss es ja sogar noch mehr quasi abgesprochen werden, wann sind dann die Lernzeiten und so weiter. Aber die Führungskräfte haben hier eine Schlüsselaufgabe und wir gehen, glaube ich, dann auch eher mit sehr viel Engagement und Herzblut auf die Führungskräfte und versuchen, die erstmal mitzunehmen, damit wir das eben in solchen Bereichen, wo es nicht intuitiv selbstverständlich ist, dass wir da eine Veränderung herbeiführen.
Darf ich da nochmal einen Zusatz machen zur Frage, wie motivieren wir Menschen?
Ich mach's kurz.
Also wir haben im Werk Wolfsburg 22.000 Mitarbeiter, die Autos bauen. Die stehen eigentlich selten im Fokus der Personalentwicklung. Wir haben jetzt für diese Mitarbeiter, damit sie sich an Elektro gewöhnen, 3 große Räume gebaut. In dem ersten Raum, den haben wir eingerichtet wie Ende des 18., 19. Jahrhunderts, wo wir sagen, da ist ein Ingenieur drin, wir haben eine Geschichte dazu entwickelt. Das ist ein Escape Room, in dem muss man Rätsel lösen rund um Elektromobilität. Am Ende muss man auf einem Fahrrad eine Batterie aufladen, kann in den nächsten Raum. Der nächste Raum ist auch völlig abgespaced gemacht. Der letzte Raum ist ein Zukunftsraum, der ist total verrückt gemacht. Und die Mitarbeiter kriegen alle die Gelegenheit, alle 22.000 durch diesen Raum zu gehen. Danach kriegen sie ein Elektro-Grundfertigkeiten-Training, weil wir glauben, wir müssen ihnen die Angst nehmen vor dieser neuen Technologie. Wir müssen sie vorbereiten auf das, was kommt, und wir müssen in sie investieren. Und so versuchen wir, die Lernschwelle runterzusenken und zu sagen, auch du kannst arbeiten an einem Hochvoltmotor lernen, auch wenn du das heute noch nicht kannst. Und bisher sind die Rückmeldungen gigantisch, weil das ist Spielen, Lernen, ein ganzer Tag Invest. Wir holen sie mit dem ID-Bus am Arbeitsplatz ab. Also ist auch ganz viel Wertschätzung. Und ich glaube, das ist was, was gerade Menschen, die in den letzten 50 Jahren nicht so viel gelernt haben, dringend brauchen, um sich auf so eine Veränderung einzulassen.
Vielen Dank. Ich war nämlich eben schon ganz enttäuscht, dass ich die Frage dazu jetzt nicht mehr unterbringe, weil jetzt haben Sie es von selbst aus noch auch untergebracht. Vielen Dank.
Und da könnten wir wahrscheinlich noch eine weitere Folge füllen, nämlich welche Lernmethoden eignen sich, eben so spielerische Ansätze. Aber da müssen wir jetzt, glaube ich, einen Cut machen. Wir haben angefangen bei der Frage, ob Transformation nur eine Worthülse ist, aber ich glaube, es ist uns gelungen, das jetzt mit Inhalt zu füllen und vor allem so zu füllen, wie denn Transformation auch erfolgreich gelingt und wie möglichst viele Mitarbeiter da auch eigenmotiviert mitgehen können. Zum Abschluss wollen wir noch eine kleine Sache machen. Bei unserem Podcast beantworten wir eigentlich immer eine Checkout-Frage und wir drehen das jetzt einfach mal um, und auch mit Blick auf die Uhr ist es gut, dass wir uns eine ganz kurze Checkout-Frage ausgesucht haben, nämlich, vielleicht können Sie beide kurz sagen, mit welchem Schlüsselbegriff Sie jetzt die heutige Diskussion verlassen.
Also ich bin am meisten in unserer Diskussion auf den Softwareentwickler, das ist ja jetzt kein Schlüsselbegriff, aber diese ausgebildeten Softwareentwickler, die bleiben mir auf jeden Fall jetzt im Kopf.
Mein Schlüsselbegriff ist tatsächlich Vertrauen. Ich glaube, dass diese Transformation Vertrauen in die Menschen braucht, und deswegen ist mir das jetzt aus der Diskussion am ehesten im Kopf geblieben.
Und mir ist jetzt leider am Ende die ganze Zeit im Kopf rumgegangen, Burning for Learning.
Sehr gut.
Ich habe da wirklich tagelang noch drüber nachgedacht. Dieses Burning for Learning ging nicht mehr aus meinem Kopf raus. Vielleicht hätten wir unseren Podcast so nennen sollen.
Wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Und ich fand tatsächlich das Vertrauen ein gutes Schlusswort. Das hat nicht nur unser Podium gut zusammengefasst, das hat ehrlich gesagt auch getroffen, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Ich habe immer darauf vertraut, dass wir das hinkriegen mit dem Podium und unseren Fragen, weil ich dich nicht mehr gesehen habe. Ja. Ich konnte mich nicht umdrehen, sonst hätte ich unsere GesprächspartnerInnen nicht mehr gesehen.
Ich habe dir offensichtlich nicht so vertraut. Ich habe immer auf deine Karten geschaut, ob du an der gleichen Stelle bist wie ich.
Aber es hat immerhin funktioniert.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
So, ich sage jetzt nichts mehr.
Und ich hoffe, dass es in der nächsten Folge wieder so gut funktioniert, wenn wir mit dem Geschäftsführer und der Personalleiterin von Beutelhauser über Sinn und Unsinn von Motivation sprechen.